Energie im Wandel. Die Energiewirtschaft steckt in der größten Transformation ihrer Geschichte und der Druck aus Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit steigt. Mein Name ist Klaus Hartmann und in diesem Podcast erfährst du von relevanten Entscheidungsträgern und inspirierenden Visionären, wie der nachhaltige Wandel in der Energiewirtschaft und auch in deinem Unternehmen gelingen kann. Lass uns starten. Mein heutiger Gast ist Henning von Stechow, CEO von Procon. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Frage, wie erneuerbare Energien nicht nur nachhaltig, sondern auch wirtschaftlich sinnvoll und systemstabilisierend in unseren Strommarkt integriert werden können und bringt dabei sowohl Erfahrung aus der Praxis als auch aus der Marktlogik mit. In dieser Folge sprechen wir über drei zentrale Fragen der Energiewende, die aktuell besonders kontrovers diskutiert werden und oft missverstanden sind. Denn rund um die Energiewende kursieren hartnäckige Mythen. Macht die Energiewende unseren Strom wirklich teurer? Gefährdet sie die Versorgungssicherheit und ist sie eher Kostenfaktor oder wirtschaftliche Chance? Und die zentrale Frage, heute lautet, wie gelingt es, die Energiewende so zu gestalten, dass sie günstigen Strom ermöglicht, Versorgungssicherheit gewährleistet und gleichzeitig ein Treiber für wirtschaftliche Stärke wird? Darüber wollen wir jetzt sprechen. Hallo Henning, schön, dass du da bist.
Hallo Klaus, danke für die Einladung.
Ja, ich habe es eben schon angeteasert, es ist eine neue Form der Anmoderation. Ich hoffe, dass ich die drei Fragen im Laufe des Gesprächs auch erinnere und auch wirklich stelle. Und wir wollen tatsächlich immer gerne ein Stück weit bei der Person starten, dass die Menschen wissen, wer du bist. Und wir hatten eben schon ein kurzes Vorgespräch. Hol uns noch einmal kurz ab. Du bist jetzt auch schon seit 10 Jahren tatsächlich bei Procon, hast davor aber ja auch schon so ein, zwei Stationen gehabt. Was hat dich zu Procon gebracht?
Also Procon hat mich eigentlich gebracht, die Idee des Neustarts von Procon vor 11 Jahren, das ging ja auch durch die Presse. Procon gibt es ja seit über 30 Jahren. Procon war erst eine ganz normale GmbH, so einer der ersten Spieler in der Energiewende in Deutschland. Junge Frauen und Männer, die gedacht haben, hier angesichts der Atomkraftwerke an der Nordelbe, wo wir unseren Firmensitz haben, das muss auch irgendwie anders gehen, haben es mit der Windkraft versucht, Wind Onshore, haben erst nur projektiert, also entwickelt und dann verkauft und dann sind sie selber in der Windkraft geblieben, haben das dann groß gemacht, sehr unternehmerisch eigentlich, sind dann, ich sag mal, wie es jedem passieren kann, aber was ja nicht passieren sollte, auch gescheitert, dass das Unternehmen musste restrukturiert werden und dann haben die Gläubigerinnen und Gläubiger von Procon haben gesagt, wir lassen dieses Unternehmen nicht einfach den Bach untergehen, sondern wir engagieren uns und waren sehr involviert in den Neustart, indem sie teilweise auf Forderungen an Procon verzichtet haben und auf diese Art und Weise Procon neu gegründet haben als Genossenschaft, als tatsächliches Mitmachprojekt. Und ich hatte gerade irgendwie einen Firmenanteil verkauft an einer Sache, die ich vorher gemacht hatte, auch natürlich Energiewirtschaft, was anderes habe ich mein ganzes Leben nicht gemacht gefühlt. Und dann kam irgendwie diese Idee irgendwo her und dann dachte ich, das ist so erstaunlich, das ist Genossenschaft, das hatte ich vorher schon gemacht, das ist Energiewende, das ist sowieso mir ein Herzensanliegen. Und dann habe ich gesagt, okay, hier mache ich mit. Ja, und plötzlich war ich mittendrin.
Okay. Und sind dann tatsächlich die Gläubiger, die damals da waren, das waren ja ganz viele, wir hatten es im Vorgespräch gesagt, das war ja nicht irgendwie ein, zwei große, sondern das waren ja tatsächlich viele Einzelne, sind die auch aktiv in die Rolle ins Unternehmen reingegangen oder in welcher Funktion haben die sich dann Procon verpflichtet, in Anführungszeichen?
Genau. Das ist im Grunde bei der Genossenschaft ist es so, dass man eigentlich vieles ist sehr, sehr ähnlich wie bei einer Aktiengesellschaft, was ja viele auch vielleicht besser kennen als Genossenschaft, aber in der Genossenschaft gibt es eine Hauptversammlung, die heißt bei uns Generalversammlung. Und da haben wir die Besonderheit bei der Genossenschaft, dass es im Grunde eine basisdemokratische Veranstaltung ist. Unabhängig davon, was du investiert hast, du hast eine Stimme. Und es gibt sehr viele Fragen, die hier in der Generalversammlung diskutiert werden. Also wir haben ein Mitglied, das hat einen Millionenbetrag hier. Wir haben viele, die haben 50 Euro. Das ist so die Mindestsumme bei uns. Und gemeinsam entscheiden wir dann über die großen Fragestellungen in dieser Generalversammlung. Und jeder, der hier im Grunde irgendeine Funktion hat, als Organ, Aufsichtsrat, Vorstand oder sonst was, muss Mitglied und darf Mitglied dieser Genossenschaft sein. Und insofern sind es die Mitglieder, die maßgeblich die, sag mal, Geschicke dieses Unternehmens prägen. Und dann haben wir noch sehr viel Beiräte. Also das ist so eine Unterstützungsrolle, die uns berät, Mitgliedergedanken, sag mal, uns vorträgt oder versucht, unsere Ideen, die wir gemeinsam in den Beiräten haben, auch in die Mitgliedschaft zu tragen. Da haben wir noch ein paar Dutzend von und so sind eigentlich so, das ganze Unternehmen ist eigentlich geprägt von den Genossenschaftsmitgliedern und auch ganz, ganz viele unserer Mitarbeitenden, also ein großer Teil, ist auch Mitglied unserer Genossenschaft. Insofern ist ein großes Mitmachprojekt für die Energiewende.
Cool. Und das heißt, wenn ihr eure Generalversammlung macht, da habt ihr dann irgendwie das Stadion vom HSV oder was? Oder wo macht man das, damit da reinpasst?
Ja, am Anfang wussten wir nicht so. Und dann, wie viel wir haben, und haben dann die Holzenhallen in Neumünster, da passen ja Tausende rein, angemietet. Irgendwann haben wir da mal eine Briefwahl und online eingeführt. Und also wir haben Generalversammlung gehabt, da hatten wir, sagen wir mal, 10.000 Stimmen, die abgegeben wurden von unseren 41.000 Anteilseignern, die wir haben. Also es ist schon eine gewaltige Bewegung, die dahinter steckt. Ja, und dann gibt es natürlich auch mal wieder Generalversammlung, da sind es nur, keine Ahnung, ja, ein paar Tausend oder so. Aber es ist schon so, dass es eine wirklich basisdemokratische, sehr aktive Mitgliedschaft gibt, die regen Anteil nimmt an dem, was wir so tun oder nicht tun als Prokon.
Ja, stark. Lass uns mal ein bisschen in das Fachliche eindringen. Du hast im Vorfeld gesagt, dass Nachhaltigkeit wirklich ganz stark mit Wirtschaftlichkeit und auch mit Systemstabilität verknüpft ist. Wir nehmen gerade in der öffentlichen Diskussion wahr, dass das nicht alle so sehen. Warum ist es für dich tatsächlich so eng beisammen? Und vielleicht kannst du noch mal, erstmal das als erste Frage, Punkt, bevor wir jetzt ausfranzen.
Ja, also ich glaube, dass ja jeder Mensch ist anders und anders sozialisiert. Also ich finde, was mich antreibt, ist tatsächlich in meinem Arbeitsalltag etwas für den Schutz des Planeten zu tun und für Natur und Umwelt und Kinder und Kindeskinder. Das ist einfach was für mich das, was man heute ja Purpose nennt, darstellt. Und das treibt mich an. Ja, das treibt mich aus dem Bett, das treibt mich durch die Woche. Da kann ich auch nochmal, ich sag mal, am Wochenende was für tun, wenn das sozusagen der Job gerade verlangt. Und das ist irgendwie auch so, dass wenn du in der Energiewirtschaft, in der erneuerbaren Energiewirtschaft gerade bist, dann kannst du ja tatsächlich mit deinem Handeln etwas verändern. Also wenn wir eine Windkraftanlage in Betrieb nehmen, dann ersetzen wir ja immer noch, sagen wir, fossile Kraftwerke oder wir schaffen zukünftigen Stromerzeugungsnotwendigkeiten, die CO2-frei sind und entweder wir nehmen CO2 aus der Atmosphäre oder wir vermeiden, dass Neues dazukommt. Und das ist natürlich etwas, was ein starker Treiber ist. Gleichzeitig glaube ich, wenn man ein Wirtschaftsunternehmen ist, auch wenn man Genossenschaft ist, gilt immer das Gleiche. Ja? Am Ende musst du irgendwie wirtschaftlich sein, muss am Ende was rauskommen für alle Beteiligten. Und so muss man dieses Nachhaltigkeitsprinzip mit dem Wirtschaftlichkeitsprinzip übereinander bringen. Und das ist eine tolle Herausforderung. Das ist nicht immer ganz einfach, aber ist was mich antreibt.
Mhm. Ist Procon noch tatsächlich Onshore-Wind ausschließlich oder habt ihr mittlerweile da auch andere Themen? Und wenn Onshore-Wind nur in Deutschland oder seid ihr mittlerweile auch über die Landesgrenzen hinausgegangen,
Wir sind schon seit weit über 10 Jahren in Finnland, in Polen und seit einigen Jahren auch in Spanien.
Mhm. Auch mit Wind Onshore jeweils und auch mit PV oder sowas in Spanien?
Ja, wir sind in Spanien, sind wir nur PV.
Ja, okay.
Und in Deutschland machen wir fast ausschließlich Wind Onshore, ein bisschen Speicher, ein bisschen PV. Mhm. Und in Polen machen wir im Moment nur Wind Onshore und in Finnland machen wir nur Wind Onshore. Das heißt, eigentlich sind wir, ich sag mal, zu ganz großen Teilen ein Wind an Land.
Okay.
Projektentwickler, Erzeuger und Verkäufer von Strom.
Sehr gut. Und wenn Speicher, dann wahrscheinlich Grünstromspeicher, die ihr in eure Parks integriert, damit ihr zeitversetzt in Strom einspeisen könnt, wenn er noch wirtschaftlich ist? Oder habt ihr die Speicher auch standalone irgendwo stehen?
Wir haben einen Speicher.
Ja. So fängt es immer an.
Ist alles nicht so einfach, so fängt man immer an. Ja. Und dieser eine Speicher ist ein echter Grünstromspeicher. An einer PV-Anlage.
Ja, okay.
Und, genau.
Da lohnt es sich im Augenblick auch noch mehr als bei einer Windkraftanlage, würde ich behaupten, weil die PV-Preise, also zumindest in meiner Wahrnehmung, ist es dominanter, dass ich besser erkennen kann, wenn die Sonne stark scheint, als wenn der Wind stark weht. Also beides hat Einfluss, aber ja. Die negativen Preise, die treten tatsächlich vor allem dann auf, wenn die Sonne stark scheint.
Das, ganz genau. Also es ist so. Im Moment macht es sehr viel Sinn am PV-Speicher und ich stell mal die These auf, dass die im allermeisten jetzt in der Projektentwicklung befindlichen PV-Parks in Deutschland auch alles daran setzen, um Speicher dazu zu bauen. Ja, das ist ja nur gut. Flexibilitäten, kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Eines der Schlüsselworte der Energiewirtschaft der Zukunft. Ja.
Richtig, lass uns da jetzt drüber sprechen. Mhm. Ich habe gerade gestern, das war gar kein Podcast-Interview, sondern einfach ein Gespräch mit einem Kollegen aus Bayern geführt, der ja auch gesagt hat, natürlich bauen sie jetzt einfach nur noch Solaranlagen, die einachsig nachgeführt werden, dass man auf keinen Fall mehr mittags da das Optimum hat, sondern dass man es über den Tag verdreht. Das war vor, wann war ich im ZSW? Oh Gott, vor 20 Jahren ist das schon mittlerweile her, noch überhaupt nicht der Fall. Da war es eigentlich klar, dadurch, dass man die feste Einspeisevergütung hatte, lohnt es sich überhaupt nicht, einachsig oder zweiachsig nachgeführte PV-Anlagen zu bauen. Hat sich total gedreht mittlerweile durch die hohen Spreads, die wir im Markt sehen, dass das der Fall ist. Aber was denkst du über Flexibilität? Weil ihr seid ja noch überwiegend wenn ihr Wind Onshore erzeugt, wenig flexibel, würde ich behaupten, oder habe ich da irgendwas übersehen?
Naja, also bei uns ist es ja so, also Flexibilität ist erstmal eines der Schlüsselbegriffe, auch wenn wir die Energiewirtschaft jetzt nach vorne denken wollen. Ja? Also ohne Flexibilität, ohne dass wir Angebot und Nachfrage besser zusammenbringen, wird, sagen wir, kein Stromsystem, glaube ich, in Zukunft auskommen, und das Deutsche, das ja auch noch stark im Umbruch ist, sowieso nicht. Also ich glaube, dass die für uns Flexibilität natürlich auch deshalb schon eine große Bedeutung hat. Zum einen, weil wir relativ viele Windkraftanlagen haben, die schon aus der Förderung gelaufen sind. Also wir sind ja ein alter Spieler. Also wir haben viele Windkraftanlagen, die 20 Jahre gefördert wurden und jetzt von uns noch schön in Schuss gehalten werden und noch weiterlaufen und Strom produzieren und insofern frei vermarktet werden müssen. Und da müssen wir zeigen, was wir können. Da müssen wir ein guter Verkäufer auch sein, ordentlich Vertrieb machen für unser Produkt. Insofern ist für uns Flexibilität hat ja eine ganz große Bedeutung.
Wobei
Und
eine
darüber
Frage,
hinaus,
Henning, wie
ja,
verkauft
bitte.
ihr die im Augenblick? Eher PPA, eher, ich sag mal, Day-Ahead-Vermarktung, eher was ganz anderes, wo ich jetzt noch nicht dran denke? Oder was ist das, wo ihr das Gros eurer Windenergie jetzt bei den ausgeförderten Anlagen verkauft?
Genau, also wir versuchen natürlich die PPA-Route, also Stromabnahmeverträge mit allen möglichen zu schließen, teilweise mit großen, sagen wir, Gewerbekunden oder sagen wir, Dienstleistern. Und vor allem aber auch haben wir einen großen Bereich, für einen unserer wichtigsten Bereiche, das ist der Verkauf von Strom an Haushalts- und kleinere Gewerbekunden. Das heißt, man kann bei Procon diesen, wie wir sagen, wirklich grünen Strom erwerben. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Absteuerungskanal für unsere Produktion, ja, über den wir sehr stolz sind, weil es uns gelingt, an der Stelle eigentlich zu zeigen, dass man zeitgleich auch grünen Strom erzeugen und dann in den Verbrauch geben kann. Und derjenige, der bei Procon Strom bezieht, wenn ich das so sagen darf, der hat halt tatsächlich einen direkten Einfluss auf das Gelingen der Energiewende, weil wir zeigen können, dass der Strom aus den Anlagen in der Region oder in Deutschland dann eben kommt und an den Endkunden geht. Und da haben wir teilweise so Zeitgleichheit von über 50%, an manchen Tagen sogar über 80%. Und das ist eine hochspannende Geschichte, dass wir tatsächlich nicht irgendwelche Zertifikate brauchen, um zu zeigen, dass wir die Energiewende fördern, sondern wegen die Produktion und Verbrauch zusammenbringen. Und das ist für uns extrem spannend. Das ist ein wichtiger Absteuerungskanal. Und dann tun wir auch so Dinge im Moment, die wir gerade anfangen, dass wir, sag mal, mit KI, mit Algorithmen versuchen, sag mal, Strom einfach in den Markt zu geben und immer den besten Preis zu ermitteln. Das ist ein hochspannendes Projekt. Also insofern haben wir so diese verschiedenen Kanäle, in die wir den Strom geben, um möglichst erfolgreich dann unsere Produktion auch zu vermarkten. Enorm viel, was sich da verändert, gerade KI, wie ich gesagt habe, spielt eine Rolle, und manchmal auch das klassische Produkt für den Haushaltskunden.
Und gebt ihr den Haushaltskunden dann ein Preissignal, dass der weiß, jetzt ist besonders viel Windstrom da? Oder hat der irgendwie, früher gab es ja mal so eine Ampel, die hat sich aber auch nirgends so durchgesetzt, dass man so rot, orange, grün hat, und wenn grün, dann Vollgas, Strom für alles verbrauchen, wenn rot, guckst du, dass du einsparst. Das gab es mal in Mannheim eine Zeit lang, das ist aber, glaube ich, nicht mehr da. Habt ihr dynamische Stromtarife oder sagt ihr, nee,
Wir
das
haben
macht.
dynamische Stromtarife. Wir haben dynamische Stromtarife und das ist natürlich für Mittelständler wie uns auch eine große Herausforderung. Wir können, glaube ich, das Produkt im Prinzip erklären. Wir können auch, sag mal, nachweisen, wann in welchem Monat dann wie hoch die Deckungsgleichheit war. Aber wir haben jetzt nicht so diese klassischen Impulse jede Sekunde, dass du sehen kannst, kommt jetzt mein Strom aus der Anlage oder so. Aber das ist vielleicht was, sag mal, was die Zukunft dann noch bringen kann. Aber bei uns ist das Prinzip klar. Also wir versuchen halt maximal unseren eigenen Strom in den Verbrauch zu geben und nur irgendwie andere Wege zu finden, wie wir Strom dazu nehmen, wenn eben unsere eigene Anlage gerade nicht lieferfähig ist. Das ist das Grundprinzip. Und das geht eben dann, wie gesagt, es geht hoch rauf bis über 80%
Ja, das ist
der
gut.
Zeitgleichheit.
Das heißt, 80%, die Zahl heißt, dass 80% eurer Kunden euren Strom haben, oder dass 80% eurer Produktion tatsächlich beim Kunden verbraucht
Genauso.
wird? Das
Genau, es
zweite.
gibt eben Viertelstunden dann, und zwar eine ganze Reihe, teilweise auch einen Monat, wo wir dann sagen können, 80% der Zeit hat unser Verbraucher unseren eigenen Strom bekommen.
Okay, das ist eine sehr gute Quote. Das ist wirklich
Ja, das
viel.
ist wirklich außergewöhnlich. Und im Schnitt des Jahres ist es natürlich, keine Ahnung, 40, 50% oder so. Aber allein das ist ja schon mal, also für uns ist es eine kleine Revolution, ja, dass wir zeigen können, man kann im Grunde tatsächlich aus grünem Strom einen wirklich relevanten Teil seines Bedarfs wirklich decken. Und das geht nicht irgendwo einfach ins Stromnetz und verpufft dann unter allen möglichen anderen importierten Stromqualitäten von sonst so her.
Ja, verstehe ich. Aber der dynamische Stromtarif, den ihr anbietet, ist wahrscheinlich der Marktpreis. Das ist nicht jetzt
Genau.
euer, ich sag mal, weil ihr könntet ja theoretisch auch einen anderen Preis ins Rennen schicken und sagen, okay, wenn es halt unser Strom ist und wir noch was übrig haben, könnten wir es eigentlich ein bisschen billiger noch als Marktpreis machen, um ihn praktisch dann noch anzureizen. Das wird aber die technische Komplexität und Abrechnungssystem wahrscheinlich völlig sprengen.
Das wird völlig sprengen. Das wird völlig sprengen. Insofern sind wir, glaube ich, wir sind ein Stromverkäufer und gerade auch ein Lieferant an Haushalts- und Gewerbekunden, der halt versucht, maximal den eigenen Strom, grünen Strom, aus der Region dann tatsächlich an den Endkunden zu geben, und darüber hinaus kaufen wir dazu und bepreisen tun wir das so günstig, wie es eben geht. Aber natürlich können wir uns auch nicht entkoppeln von den allgemeinen Marktlogiken. Ja, insofern sind wir, ich glaube, wir haben einen sehr guten Preis, aber wir sind sicherlich nicht diejenigen, die irgendwie jetzt Preisführer sind. Das sind meistens die allergrößten, die hier die Teilmonopolisten, die wir alle kennen. Ja, die haben die besten Preise immer.
Ja, wobei häufig sind es die, die nur 2, 3 Monate am Markt sind, weil sie dann im
Ja,
Grunde
die gibt's
sich
auch.
wieder
Ja,
verloren haben
genau, die
danach.
gibt's auch. Ja, hast du vollkommen recht. Ja, hast vollkommen recht. Das sind die mal ganz kurz dabei sind und dann versucht haben, den Markteintritt zu schaffen und dann wieder verschwinden. Ja.
Richtig. Lass uns mal mit so ein paar Marktmythen aufräumen, die da sind, weil wir haben es im Vorfeld schon gesagt, die energiewirtschaftliche Debatte läuft gerade in viele Richtungen. Eine Aussage, die da ist, ist ja tatsächlich immer noch die öffentliche Wahrnehmung, dass Energiewende den Strom teuer macht. Und die wird mittlerweile dadurch geschärft, auch aus Berlin, dass gesagt wird, ja, die Produktion selber ist es nicht, jetzt machen die Netze ja die Energiewende dann oder die Strompreise teuer. Und das ist ja nur deswegen, weil ja die ganzen Erneuerbaren da einspeisen müssen. Was sagst du zu der Diskussion? Wie siehst du dieses Thema?
Also ich glaube, man muss so ein bisschen sortieren. Ja. Glasklar, glaube ich, ist, dass Erneuerbare im Grunde den Strom nicht teurer, sondern billiger machen. Den Großhandelspreis, ganz klar. Also wenn ich vergleiche, wenn ich nebeneinander stelle, was kostet heute die produzierte Kilowattstunde aus einer Windkraftanlage, aus einer PV-Anlage oder aus einem Braunkohlekraftwerk oder Gaskraftwerk? Glasklar, und da gibt es, glaube ich, auch keine zwei Meinungen, der Strom aus erneuerbaren Energiequellen ist günstiger. Punkt. Und ich glaube, das muss man allen beteiligten Hörerinnen und Hörern, wenn sie eh wissen, nochmal klar machen. Aber ich glaube, man muss natürlich dazu sagen, dass dieser Preis nicht beim Haushaltskunden immer so ankommt, sondern dazwischen gibt es die Netze, das ganze sonstige System, und dazwischen gibt es Steuern, Abgaben und so weiter. Und jetzt muss man, glaube ich, richtigerweise sagen, ja, wenn ich ein Stromsystem habe, das auf Erneuerbaren basiert, dann ist das Günstigste, was es gibt, eigentlich die Beschaffungsseite. Dann kommen die Netze, die sind richtigerweise teurer, kostenintensiver, investitionsintensiver, als wenn ich sag mal, einige wenige Großkraftwerke hätte. Und dann gibt es Abgaben, Steuern, Gebühren und so weiter. Und dann gibt es eine Marge oder so, was beim Haushaltskunden ankommt. Und wenn ich ein erneuerbares Stromsystem habe, dann sind natürlich durch die Netzinvestitionen in der Gänze, fallen natürlich dann Zusatzaufwand an, die irgendwie in den Haushaltskundenpreis mit einfließen müssen. Und wie gesagt, die sind teurer als bei einem, ich sag mal, rein auf Atomkraft oder fossilen Kraftwerken beruhenden System.
Ja, das
Aber
denke
man
ich
muss
auch.
natürlich die Gesamtrechnung machen. Und die Gesamtrechnung, glaube ich, gerade nach vorne raus ist, denke ich, auch wenn ich so die Studien auswerte, die ich kenne, die ich lese, und eigentlich auch alle von Fraunhofer über McKinsey, Deloitte, KfW, alle sagen im Grunde das Gleiche. Wenn ich in 10, 15, 20 Jahren eine wettbewerbsfähige Volkswirtschaft haben will, dann muss ich auf grüne Erzeugung setzen, weil das wird mir im Grunde mit der höchsten Wahrscheinlichkeit das wettbewerbsfähigste und preisgünstige Stromsystem liefern. Ich habe nämlich im Grunde zwei Dinge, die ich gegeneinander abwägen muss. Wenn ich ein auf fossilen Energien beruhendes Stromsystem habe, dann sind es die Beschaffungskosten, die extrem fluktuieren können und den Gesamtstrompreis extrem nach oben bringen können. Wir sehen Ukraine-Krieg, Iran-Krieg etc. Ich glaube, man muss ja nur ein bisschen googeln, dann findet man raus. Ich glaube, der Fratscher, der ich sag mal, Wirtschaftsexperte, hat ja irgendwann mal gesagt, kurz nach Beginn oder eine Weile nach dem Beginn des Ukraine-Krieges, allein das erste Jahr des Ukraine-Krieges hat aufgrund der fossilen Abhängigkeit der deutschen Wirtschaft, die Wirtschaft und die Verbraucherinnen und Verbraucher einen dreistelligen Milliarden-Euro-Betrag an Mehraufwendungen verursacht. Jetzt war irgendwo in irgendeiner Tageszeitung, der Irankrieg belastet die deutsche Wirtschaft mit 50 Milliarden Euro. Und das heißt, ich habe immer diese extremen Ausschläge auf der Beschaffungsseite, wo ich mir die Frage stellen muss, nach vorne raus, hören die auf, bleiben die gleich, werden die mehr? Wenn man mich fragt, ich glaube, das, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, das wird sich in der Zukunft fortsetzen. Also wir werden immer wieder irgendwo auf der Welt irgendeine, sag mal, Entwicklung haben, die dazu führen wird, dass irgendein autoritäres Regime, das über fossile Energien verfügt, irgendetwas tut, was am Ende dazu führt, dass die Beschaffungspreise auf der fossilen Seite nach oben gehen werden. Und das wird unser System in den kommenden Jahren, so je größer die Abhängigkeit davon ist, desto teurer wird es das machen. Und wenn man das versucht, mal in Modellen nebeneinander zu halten, ich glaube, dann stellt man fest, die Erneuerbaren sind planbarer. Das Netz muss einmal richtig ertüchtigt werden. Dann muss es natürlich auch in Schuss gehalten werden. Auch das wird teuer sein. Aber unterm Strich, denke ich, wäre es absolut unrichtig zu sagen, dass die grüne Welt im Stromsystem teurer ist als die fossile Welt. Man muss einfach versuchen, jetzt auf grün zu setzen. Man muss die Netze ertüchtigen, man muss die anderen Handgriffe erledigen, die nötig sind. Ich sage zum Beispiel Flexibilisierung, Digitalisierung in der Kombination auch. Und dann dafür sorgen, dass wir ein digitales, grünes, energieunabhängiges Stromsystem haben. Und das wäre das Beste für die Volkswirtschaft. Und als Prämie obendrauf kommt, dass wir das Klima schützen. Also etwas, was, glaube ich, jeden anderen, wenn er auch mal drüber nachdenkt, antreiben sollte als ideelle Komponente. Und wenn man mich fragt, ich sage, der Vorteil der grünen Energiewelt hat die ideelle Seite, wir schützen das Klima, wir erhalten den Planeten für unsere Nachkommen und wir haben auch, wenn wir was für die deutsche Volkswirtschaft tun wollen, kann man nichts Klügeres tun, als konzentriert umzurüsten, kluge Regulierung, kluge Entscheidungen Richtung Grün. Das ist das Beste, was wir tun können. Und ich glaube, da wird es sehr schwer für irgendwelche andersdenkenden Experten oder so, das sag mal, volkswirtschaftlich wirklich zu begründen, dass wir bei fossil bleiben sollten oder fossil über die Maßen erforderlich ausbauen sollten.
Ja, vor allem das, was du beschrieben hast, Henning, diese immer wieder stattfindenden Peaks, die gibt es ja seit 160 Jahren, das ist dramatisch. Ich zeige in meiner Vorlesung Energy Economics immer die Preisentwicklung des Öls. Und allein seit 1860 oder wann das losgegangen ist in den USA, auch damals gab es schon so unfassbare Peaks im 19. Jahrhundert, die auch extrem hoch waren, die immer wieder für Verwerfungen gesorgt haben. Insofern, wenn eins sicher ist, dass es wahrscheinlich jetzt nicht die letzte Preiskrise war, die wir jetzt erlebt haben, sondern dass es natürlich immer wieder kommt.
Absolut, absolut.
Ja, wolltest du was ergänzen?
Nein, ich sehe es ganz genauso. Ja. Und dazu kommt eben, dass wir halt die CO2-Seite oder die, ich sag mal, Kernkraftseite haben, ja, von denen wir gar nicht wissen, was wir eigentlich uns da aufladen, ja, was wir da auf die Reise schicken, ja, indem wir das verbrennen und nutzen.
Ja, das stimmt. Da gehen wir jetzt nicht auch noch rein. Ich glaube, da ist ein Riesenthema. Das Thema Strommarktdesign würde ich noch gerne ansprechen, weil du hast es gerade beschrieben, dass natürlich rein von der Merit Order her, also der Art und Weise, wie Stromhandelspreise im Augenblick gemacht werden, natürlich Windenergie und Solarenergie die fossilen Kraftwerke weiter nach rechts schieben und dadurch wir im Grunde niedrigere Grenzkostenpreise haben. Aber die Frage ist, ist das System überhaupt noch das Richtige? Weil wenn es irgendwann, und das sehen wir jetzt, wir hatten jetzt gerade Sonntag so negative Preise, dass man beim Autoladen aktiv Geld verdienen konnte, das ist natürlich ein bisschen zu doll dann irgendwann, würde ich behaupten. Weil wenn es irgendwann ein komplett erneuerbares System ist und wir immer einen Preis von null haben, ist ja auch doof für euch. Weil ihr wollt ja auch noch irgendwo Geld mit den Windkraftanlagen verdienen. Da braucht es schon irgendwie Anpassung. Habt ihr da Vorstellungen oder sagt ihr, nee, das ist jetzt im Augenblick noch ganz okay?
Naja, im Moment, sage ich, können wir vernünftig damit leben. Also es gibt ja auch mal die These, dass die Erneuerbaren, hoch rentabel sein oder so. Ich glaube, wir sind absolut mit einer maßvollen Rendite unterwegs in dem Geschäft, das wir betreiben. Aber natürlich müssen wir nach vorne raus das Stromsystem doch schon auch deutlich verändern. Ja, wenn ich jetzt mal weniger aus meiner Perspektive als Unternehmer, sondern aus der Perspektive, wie schafft man was Vernünftiges für eine Volkswirtschaft, denke, ja, dann müssen wir das Stromsystem natürlich deutlich anpassen. Und wir müssen vor allem diese Nachfrageflexibilitäten schaffen. Und ein negativer Preis ist ja eigentlich mal per se nichts Schlechtes. Ja, also das ist ja eigentlich eine Chance. Das zeigt ja, dass der Markt noch Entwicklungspotenzial hat und dass man etwas tun kann, als Unternehmer oder auch als Politik, um das System weiter zu verbessern. Und da liegen ja auch Chancen drin. Also was ich glaube, wir brauchen so eine, ich sag mal, so ein bisschen über ein halbes Dutzend Dinge, die wir dringend tun müssen, wenn wir aus Sicht von Volkswirtschaften, Unternehmen auch erfolgreicher werden wollen oder erfolgreich bleiben wollen. Ja, also wir müssen diese Flexibilitätsseite ausbauen. Wir müssen im Grunde die Netzinfrastruktur radikal ausbauen. Wir müssen im Grunde die Digitalisierung nach vorne bringen. Wir müssen im Grunde die Erneuerbaren krass ausbauen. Wir müssen einen ordentlichen Regulationsrahmen schaffen. Ich glaube, wir müssen Akzeptanz schaffen für die ganzen Veränderungen. Ja, und wir, ich glaube auch, dass wir die Wertschöpfungsseite, die inländische Wertschöpfungsseite im Auge behalten sollten oder europäische. Das wäre etwas, was ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, damit man Akzeptanz schafft und auch, ich sag mal, als Volkswirtschaft erfolgreich bleibt. Und wenn man diese Dinge so kombiniert, dann kann man am Ende auch ruhig sagen, ein kleiner Baustein muss irgendwie wahrscheinlich eine konventionelle Kraftwerksfazilität sein oder noch besser Biomasse. Und mit diesen Dingen, die ich gerade genannt habe, kann man eine maximal erfolgreiche Ausgangslage für ein volkswirtschaftlich wettbewerbsfähiges Stromsystem schaffen.
Mhm. Ich wollte gerade sagen, also das Thema Flexibilisierung muss auch bei der Biomasse stattfinden. Das wird auch gelebt. Ja. Ich hatte hier im Podcast schon mehrere, den Martin Last zum Beispiel aus Gettorf, der lebt das Thema, der überbaut die Anlagen mittlerweile fünffach und sagt, okay, da wo vor ein 500 kW BRKW steht, da baue ich mindestens 2,5, lieber sogar 5 MW hin, damit ich im Grunde mit 500 oder 1000 Stunden im Jahr die gleiche Biogasmenge verbrauche, aber natürlich dann den Strom und die Wärme erzeuge, wenn es sich wirklich lohnt. Und da kommen wir dann in die richtige Richtung, wo es dann wahrscheinlich auch keine Kraftwerke mehr braucht, die jetzt mit Steuergeldern irgendwie finanziert werden müssen, damit die angereizt gebaut werden.
Natürlich. Und wenn wir über Digitalisierung, Flexibilisierung etc. reden, ja, dann ist natürlich auch ein Ziel ganz klar. Wir als Erneuerbaren und das, was ich sozusagen denke und auch sagen wir mal, leben möchte, ist, wir wollen natürlich Subventionierung zurückfahren. Wir wollen im Wettbewerb erfolgreich sein. Ja, wir wollen irgendwie, ich sag mal, das für das System Beste und Dienste tun. Nur dann werden wir langfristig erfolgreich sein. Also wir wollen keine Nische. Ja? Aber wir brauchen halt vernünftige Rahmenbedingungen. Wir brauchen vernünftige, faire, gut durchdachte Rahmenbedingungen. Dann, glaube ich, kann es was werden. Und das ist aber auch ein ganz entscheidender Punkt, an dem wir uns natürlich im Moment am einen oder anderen Morgen staunend die Augen reiben, wenn wir in die unseren Medien-Review machen.
Ne? Ja, was waren die Sachen in den letzten Wochen, Henning, wo du am meisten gesagt hast, nee, das kann jetzt aber nicht wahr sein, das ist nicht Ihr Ernst?
Naja, ich kann mal einen Punkt rausgreifen. Ja. Es gibt ja bei den ganzen Ideen, wie, sag mal, die neue ist ja schon nicht mehr, ja, die Bundesregierung, die derzeitige, versucht im Grunde das Stromsystem fortzuentwickeln. Da gibt es ja eine Initiative, die nennt sich Netzpaket, das heißt, was machen wir mit den Netzen, und da hatte ich auch eigentlich, war ich ganz guter Hoffnung, weil ich gesagt habe, mit Frau Reiche kommt ja eine aus der Energiewirtschaft da mal ans Ruder, und die hat ja vielleicht auch einen ganz vernünftigen Blick auf das Stromsystem und nicht nur auf ihre Netzseite, weil sie ja auch das eine oder andere Jahr auch in der Energiewirtschaft verbracht hat. Aber als ich dann die Ideen zum Netzpaket gelesen habe und so ein bisschen, sagen wir, reflektiert habe, habe ich gedacht, das kann gar nicht wahr sein. Ja? Und das Beispiel, das ich nennen möchte, ist, dass ja eine der Ideen, die sich jetzt auch in den jüngsten Gesetzentwürfen findet, ist, dass sie sagt, das gesetzliche Anschlussrecht des erneuerbaren Energienerzeugers, dass er ans Netz angeschlossen werden muss, nach dem sogenannten Windtunnelprinzip, wer zuerst kommt, wird zuerst angeschlossen. Das will sie in der Weise relativieren, dass sie sagt, sie will das eigentlich auf eine privatvertragliche Ebene schieben. Das heißt, der Netzbetreiber und der Erzeuger müssen das untereinander aushandeln, ob, wann und wie. Und das kann nur in der gegebenen Situation in Deutschland dazu führen, dass wir das Risiko ist riesengroß, dass wir einen massiven Einbruch des Netzausbaus erleben werden. Und das ist der vollkommen falsche Weg. Warum soll der Netzbetreiber angesichts der riesigen Veränderungen, die wir haben, des Transformationsdrucks, den wir haben, angesichts der Größe der Netzbetreiber und der Vielzahl, die wir haben, die, sag mal, vielen, ich mache denen gar keinen Vorwurf, weder die Kapazitäten am Personal noch an finanziellen Ressourcen haben, um das Ganze nach vorne zu bringen. Wie sollen die denn eigentlich, wenn man es ihnen überlässt, ob sie es tun oder nicht, tatsächlich erfolgreich für das Gesamtstromsystem in Deutschland wirken? Die werden im Zweifel nur noch das machen, wo sie gerade Zeit und Lust drauf haben, und der Druck ist vom Kessel genommen, und wir könnten einen massiven Einbruch des Netzausbaus und damit der Energiewende oder des Stromsystems Veränderungsprozesses in Deutschland erleben. Und das darf nicht passieren. Das ist einfach ein Schildbürgerstreich. Das ist ein Schildbürgerstreich. Das kann wirklich vollkommen in die Hose gehen. Und da muss irgendjemand muss sie daran hindern. Aber Das heißt ja, sie hört nur sehr wenigen zu. Und diejenigen, die sie zuhört, die werden ja wahrscheinlich nur das erzählen, was sie hören will. Also das ist meine Sorge.
Ja, gut.
Aber vielleicht hört sie ja da einen Podcast, Klaus.
Das kann sein. Ja. Aber tatsächlich die Annahme, dass sie jetzt so viel in anderen Bereichen unterwegs war, kann ich ihren Lebenslauf nicht entnehmen, weil sie war ja lange bei Westenergie und davor war sie ja beim VKU die Präsidentin, ja. Oder was gar nicht so richtig heißt, die Bezeichnung da. Das ist natürlich auch ein Verband, der jetzt nicht zwingend immer nur energiewendefreundlich war. Ich kann mich an die Veranstaltung erinnern, wo ich geladen war und dann doch manchmal als Exoter unterwegs war, dass ich das cool fand, dass man da Energiewende voranpeitscht und sowas. Da ist der VKU jetzt auch nicht unbedingt bekannt dafür gewesen. Und gleichzeitig sind natürlich viele kommunale Unternehmen überwiegend auch Netzbetreiber gewesen, hatten vielleicht manchmal gar nicht so ein Interesse daran, jetzt innovative Stromprodukte oder das Thema Energiewende nach vorne zu bringen. Insofern hat sie natürlich, und das muss man ihr zugutehalten, natürlich viele Stimmen gehört, die nicht unbedingt deiner Meinung entsprechen, sondern natürlich in andere Richtungen unterwegs sind. Und dafür ist aber natürlich wichtig, dass sie jetzt sich breit Dinge anhört, vielleicht tatsächlich diesen Podcast anhört oder auch andere Sachen mit anhört, um auch die andere Seite wahrzunehmen. Weil das ist ja immer so wie Humboldt hat das auch gesagt, die gefährlichste Weltanschauung hat doch derjenige, der die Welt nicht angeschaut hat. Und wenn man im Grunde da nicht hinguckt auf die andere Seite, dann fehlt einem ja ein Aspekt der Wahrheit oder des ganzen Bildes. Wahrheit will ich gar nicht sagen, aber dass man im Grunde beide Seiten gesehen hat. Und das Thema nämlich auch war, dass wir da manchmal, und da ist wahrscheinlich, und jetzt rede ich mich in Rage, merke ich gerade, das Thema soziale Medien auch manchmal etwas dienlich in die Richtung zu fokussieren, positiv formuliert, oder halt in so einer Bubble zu bleiben, weil einem häufig gar nicht mehr die anderen Sachen angezeigt werden, die ja im Grunde diametral anders sind. Und man muss aktiv schon sagen, okay, jetzt folge ich mal jemandem, der wirklich genau anders ist als ich, damit ich überhaupt nochmal mitbekomme, was für andere Meinungen es noch auf dieser gleichen Welt gibt.
Ja. Und ich muss sagen, es ist ja auch, also das ist jetzt hier nicht als CDU-Bashing oder sonst was gemeint. Ja, es gibt ja auch eine CDU-Menschen, die sagen wir, ein Herz für den Klimaschutz haben und die Energiewende nach vorne bringen wollen, auch in anderen Parteien. Aber wir haben jetzt ein bisschen das Pech, glaube ich, gerade ist mein Eindruck, dass, sagen wir, mit drei wichtigen Figuren wie Merz, Spahn und Reiche wieder an entscheidenden Stellen Menschen sitzen haben, die einfach da keinen Sinn, kein Ohr und keinen Gedanken bisher wirklich haben. Und das ist wirklich ein großes Problem. Und wir rätseln gerade, was wir tun können, weil ich finde, die Faktenseite spricht doch klar dagegen und wir können ein Heer von großen Experten, auch alle wirklich gefeit davor, irgendwie die Erneuerbaren grundlos verteidigen zu wollen, aufbieten, die erklären können, warum ein grünes Stromsystem, engagiert ausgebaut, das Beste für die deutsche Volkswirtschaft ist, unter den genannten Rahmenbedingungen, die ich vorhin meinte. Das liegt im Grunde auf der Hand. Und es wird sehr schwer, ich sag mal, für diejenigen, die sich einer solchen Diskussion stellen, in meinen Augen tatsächlich eine andere Idee zu verteidigen, gerade wenn man Wirtschaftsministerin ist und ja da überlegen soll, wo steht unsere Volkswirtschaft in 5 bis 10 Jahren. Ja.
Ja. Merkt ihr das operativ bei euren Projekten? Weil wir haben jetzt ja im Grunde, seit wann ist die Bundesregierung in Amt? Würden 1,5 Jahre, 2? Ich habe
Mai jetzt. Jetzt genau, ziemlich genau ein Jahr. Ja.
Ach, also, das ist ein Jahr, okay.
Stimmt. Ja,
ein Jahr, ich glaube, okay, so erste. Hat sich schon länger angefühlt, muss ich zugeben.
Ja, gebe ich dir recht.
Merkt ihr es an euren Projekten? Weil davor hattet ihr wahrscheinlich ja so einen aktiven Rückenwind durch die Ampel, die wahrscheinlich an vielen Stellen womöglich Sachen aus dem Weg geräumt hat. Oder sagst du, nee, eigentlich wie vor 5 Jahren alles gleich, wir arbeiten uns langsam da vorwärts und es ist eigentlich auch wurscht, wer in Berlin gerade regiert. Oder sagt ihr, nee, weil das in Berlin gerade so ist wie in Berlin, deswegen haben wir Polen hochgezogen, deswegen sind wir jetzt in, keine Ahnung, Spanien aktiver, weil es da einfach politisch einfacher ist.
Naja, nee, wir merken es natürlich völlig krass. Also man ist ja gerade, wenn man als Unternehmer tätig ist, muss man sich ja die meiste Zeit nicht nur mit dem Alltag beschäftigen, hier und heute, sondern auch möglichst 2, 3, 4, 5 Jahre nach vorne denken. Ja, das sind ja die entscheidenden Dinge. Und wenn wir das tun, dann merken wir, dass die Dinge, die Frau Reiche sich da auf den Zettel geschrieben hat und jetzt gerade durchsetzen will, die werden die deutsche erneuerbaren Wirtschaft massiv verändern. Und ich glaube, wir haben in den letzten Jahren schon gesehen, auffällig oder unauffällig, der PV-Ausbau, der hat zwar noch ein vernünftiges Maß, aber es dünnt sich schon langsam aus, der Part trocknet langsam aus, es wird weniger, weil es einfach sehr schwer ist, rentable PV-Parks, gerade größere, die ja eigentlich Sinn machen würden, an den Start zu bringen, trotz der Verbesserung der Modulkosten etc., aber es wird einfach ein deutlich schwierigerer Markt, weil man einfach eine Mindestrentabilität braucht, man muss sich zumindest die Fremdkapitalkosten leisten können, wenn man so einen PV-Park finanzieren will, und das ist zunehmend schwieriger geworden in den letzten 1, 2 Jahren. Wir sehen, bei Wind Onshore hakt es heftig, Und wenn das kommt, was Frau Reiche jetzt vorhat, dann wird im Grunde auch Wind Onshore sicher noch mal 1-2 Jahre weiterlaufen, weil alle gefüllte Projekt- und Auftragsbücher haben. Aber dann wird es auch sich massiv ausdünnen. Und wir gehen da ein großes Risiko ein, weil wir brauchen einen radikalen Zubau an Stromerzeugungskapazitäten in Deutschland, damit wir eine erfolgreiche Volkswirtschaft bleiben. Und wir sehen doch, jetzt kommen die Datencenter, jetzt kommt im Grunde die Mobilitätswende nimmt Fahrt auf, die Wärmewende nimmt Fahrt auf. Und wir tun ja eigentlich an der Stelle von Verbraucherseite auch die richtigen Dinge, aber da muss natürlich die Erzeugungsseite nachziehen. Und wir brauchen richtig Kapazität in den nächsten Jahren. Und wenn ich heute sage, ich will irgendwann mal ein Gaskraftwerk haben, dann habe ich das in 5, 6, 7, 8 Jahren. Das ist aber im Grunde zu spät für die möglichen Stromlücken, die sich durch diese Entwicklung, die ich gerade genannt habe, und eine hoffentlich dann halbwegs vernünftige industrielle oder wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland. Wir brauchen einfach Strom und den können die Erneuerbaren kostengünstig und vernünftig liefern. Wir müssen einfach nur das tun, was ein vernünftiger Mensch tun würde und im Grunde Netz und Kapazität ausbauen. Und da hat sie im Moment einfach nicht die richtigen Rezepte beisammen, sondern sie guckt aus einer eingeschränkten Perspektive der Netzbetreiberin. Und ich glaube, das kann für Deutschland großen Schaden verursachen. Und für uns sind wir als Teil der Branche, wird das natürlich auch dann eine Herausforderung, wenn wir keine Kapazitäten, wenn wir unsere Projekte nicht mehr realisieren könnten. Mhm. Ja. Und ich meine, dazu kommt, der Kostendruck wird enorm werden und das ist dann immer die Frage, wie gut ist das? Also ich glaube, wie immer, Wettbewerbskostendruck macht sehr viel Sinn, beschleunigt einen, lässt einen innovativ werden. Gleichzeitig aber darf es natürlich so ein gewisses Maß nicht überziehen. Also jeder muss im Grunde wirtschaftlich angemessene Preise vereinnahmen, damit er im Grunde seinen Betrieb fortführen kann. Und ich sage mal ein Beispiel, wenn das so weitergeht, wie die Prognosen im Moment zeigen und auch Studien schon ausweisen, werden wir gar keine Wahl haben, als ernsthaft zu prüfen, ob wir nicht chinesische, Windkraftanlagen in Deutschland verbauen wollen. Und ob das dann tatsächlich so der Weisheit letzter Schluss ist, zu Lasten der europäischen Windkraftindustrie. Das kann es ja eigentlich auch nicht sein. Also das ist etwas, was sehr schmerzhaft ist, weil wir einfach die Schraube überdrehen und es behauptet wird, die erneuerbaren Energienwirtschaft hätte im Grunde da dicke Margenpolster, die wir tatsächlich nicht haben. Mhm.
Erlebst du in anderen europäischen Ländern, dass es da besser funktioniert? Du hast ja aufgezählt, in welchen ihr aktiv seid. Ich sehe auch immer in UK, dass da mittlerweile in der, ich sag mal, Wiege der Kohlekraft, ja auch die letzten Kohlekraftwerke letztes Jahr ausgeschaltet worden sind, die sind da ja auch gefühlt anders unterwegs, als Deutschland es im Augenblick zu sein scheint.
Ja, also ist eine interessante Frage. Also für mich, ich kann in jedem Land im Grunde so ein paar Bausteine erkennen, die ich als vorbildlich erachte und dann andere Dinge, wo ich mich so ein bisschen dann wundere. Ja, also ich sage mal so ein Beispiel: Finnland zum Beispiel ist einfach perfekt im Netzausbau. Ja, ist natürlich eine deutlich kleinere Volkswirtschaft, aber die organisieren das wirklich vorhersehbar, vernünftig, kosteneffizient und haben einen sehr klugen und sinnvollen Zubau an erneuerbaren Leistungen in den letzten 10 Jahren realisiert. Ja, dann finde ich es im Grunde diese konsequente Nutzung in Spanien der PV-Erzeugung und der günstige Strompreis, der dann damit einhergeht, ist natürlich an der Stelle vorbildlich. Gleichzeitig sind die Spanier, was den regulatorischen Rahmen und den Netzausbau angeht, etwas schwach. Ja, aber ich glaube, jedes Land hat so seine Stärken und Schwächen. Und ich finde, Deutschland hat es im Grunde über die letzten Jahrzehnte, egal unter welcher Regierung, ganz vernünftig gemacht und vieles auch richtig gemacht. Aber natürlich auch an der anderen Stelle, Stichwort Digitalisierung, Netzausbau, extrem viel Zeit verloren und damit unfassbar viel an Mehrkosten produziert. Und das ist natürlich, das ist schmerzhaft. Ja, das heißt, es gibt eigentlich nicht so, also in meinem Blickfeld jetzt nicht so das perfekte Land, das in den letzten Jahrzehnten alles richtig gemacht hat. Dazu kommt aber leider, dass die Erneuerbaren irgendwie sehr politisiert worden sind, was ich natürlich per se für einen Fehler halte. Ideal wäre, wenn das völlig raus wäre aus der politischen Diskussion, sondern bei Fachexperten läge, keine Ahnung, wie Arzneipreise oder Arzneiproduktion oder sonstige andere Teile der Industrie oder der Volkswirtschaft, aber so ist es nun mal, damit müssen wir leben und da wird natürlich heftig gestritten entlang der Konfliktlinien, die wir, sag mal, überall in der westlichen Welt sehen, populistisch, unrichtig, unpräzise und das ist natürlich schmerzhaft und schadet sicher auch der Volkswirtschaft. Also man müsste das entideologisieren, entemotionalisieren, dann wären wir, glaube ich, wäre es für alle besser, aber kann ja mal hier ein paar Träume äußern. Ja.
Ja gut, wobei das Thema ja schon Relevanz hat. Also ich betreue im Augenblick mehrere Abschlussarbeiten, die um das Thema Resilienz, Versorgungssicherheit, dass ich sowas dringend, gerade nach dem Blackout da in Berlin, wo der Netzbetreiber auch erhebliche Schwierigkeiten hatte, das Ding wieder zum Laufen zu bekommen. Oder der Attentäter halt die perfekte Stelle gefunden hat, wo man da reingehen musste.
Ja.
Ist das ein Thema, was bei euch auch da ist? Sagt ihr, nee, ihr als Nicht-Netzbetreiber habt da ja eigentlich wenig Kontaktpunkte zu, oder gibt es bei euch auch Stimmen, weil ihr seid ja im Grunde, du hast ja vorhin die Geschichte erzählt, von der also Anti-Atomkraft-Bewegung habt ihr gesagt, okay, wir setzen was um, weil das Thema Resilienz ist ja nichts, was in meiner Welt jetzt nur beim UNB liegen sollte, auch wenn es per Definition da verortet ist. Das darf auch anders gelebt werden.
Nein, wir machen uns tierisch Gedanken natürlich darüber. Wir drehen an allen Schrauben und wir sind das, was ja der Gesetzgeber kritische Infrastruktur nennt. Wir haben einen Wettbewerber, der am Morgen des 24. Februars 2022 auch attackiert worden ist, in dem dann der digitale Zugriff auf seine Windkraftanlagen fehlte, der dadurch erhebliche Einbußen auch hatte, das ganz gut hinbekommen hat unterm Strich. Aber wir wissen natürlich um unsere Angreifbarkeit und wir versuchen alles, um im Grunde mit modernster Technologie dem Herr zu werden und toi 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 bisher auch ganz gut unterwegs. Und ich glaube, da finde ich, macht zum Beispiel der Gesetzgeber, da macht die Regierung im Grunde einen guten Job, weil sie sehr engagiert die Branche an die Hand nimmt und Richtung, sag mal, digitaler Resilienz, Cyber Security führt. Ja, da finde ich schon, dass wir da ganz vernünftig unterwegs sind. Ja. Mhm. Bei allen Gefahren, die da perspektivisch noch kommen können. Ja.
Das stimmt. Gut, Henning, jetzt sind wir einmal quer durch marschiert hier. Gibt es am Ende noch irgendwas, wo du sagst, Mensch, da haben wir gar nicht drüber gesprochen? Oder wenn du nochmal meine Rolle schlüpfen würdest, welche Frage würdest du dir selbst gerne noch stellen, weil du da noch eine total gute Antwort drauf hättest?
Ja, muss ich nachdenken. Also ich finde immer, dass wir das aus Verbraucherinnen- und Verbraucherperspektive, sag mal, bekümmert mich manchmal so die Idee, wie wahllos der ein oder andere sein Stromprodukt wählt. Also wir versuchen als, sag mal, Branchen natürlich Teilnehmer, das immer alles auch irgendwie als total spannendes, emotionales Produkt und unseren Stromtarif oder so zu verkaufen. Da müssen wir natürlich zugeben, da ist es wahrscheinlich nicht, ne? Aber ich finde, es ist ja, also derjenige, der sagt, er verkauft Ökostrom, ja, da kann man in den allermeisten Fällen sagen, der bezieht seinen Strom über die Börse und ein Zertifikat aus Norwegen oder sonst woher und hat damit dieses gesetzgeberische Recht auf seiner Seite, sagen, ich verkaufe Ökostrom. Aber tatsächlich tut er für die Energiewende mit seiner Kaufentscheidung, und das ist ja in unserem Wirtschaftssystem, sagen wir, die größte Hebelmacht, die man in der Hand hat, ist die Verbraucherentscheidung, ja. Da tut er verdammt wenig. Ja. Und ich würde mir wünschen, dass viele mal genauer hingucken und sagen, hey, was für einen Strom, sag mal, kaufe ich da eigentlich gerade ein und wie mit meiner Entscheidung? Und da ein bisschen nachdenken, das würde ich mir wünschen, dass diejenigen, die tatsächlich in der Region die Energiewende fördern wollen, dass deren Produkt sich dann auch in der Wahrnehmung des Verbrauchers noch mehr unterscheidet von dem, der eigentlich nur, sag mal, sich irgendeinen Zettel einkauft. Mhm. Das ist das, was mir im Kopf rumschwebt, wenn ich an die Energiewende denke oft.
Okay.
Also Stichwort Greenwashing am Ende des Tages, ne? Also großes Stichwort.
Ja. Richtig, kann ich sofort nachvollziehen. Und gleichzeitig befürchte ich, dass auch da die größeren Konzerne eine gute Arbeit im Marketing gemacht haben, dass Strom halt gelb ist und dass der Steckdose absolut kommt und fertig. Also da macht sich tatsächlich fast keiner Gedanken. Deswegen muss ich eben so grinsen, dass du es gesagt hast, Henning, eine Situation erlebt, das ist jetzt schon 2 Wochen her bei der Konfirmation vom Taufpaten meiner Frau. Da spricht er mit seinem Opa da über dynamische Stromtarife und wir haben es richtig in Rasen gesprochen, waren richtig im Thema drin. Da kommt dann seine Frau vorbei und sagt, na Uli, hast endlich mal einen Bekloppten gefunden, mit dem darüber sprechen kannst? Und ich sage, okay, alles klar, weil alle anderen am Tisch hatten den Kopf geschüttelt, was sprechen die da? Weil die waren, das ist tatsächlich so in der Gesellschaft drin, Strom hat zu funktionieren, fertig. Und dadurch, dass du beim Tanken musst ja zumindest einmal die Woche oder wie auch immer, nochmal den Rüssel reinstecken und irgendwas machen, hast schmierige Finger, riechst den Kram, musst das bezahlen, da hast das Gefühl, dass es teuer ist, da ist deutlich viel mehr Emotion dabei als beim Strom. Der kommt aus der Steckdose, es juckt einfach keinen, das ist dramatisch. Da bin ich bei dir.
Ja, du, ich kann dir also annähernd oder vielleicht vergleichbare Geschichte erzählen. Ich hatte neulich einen Artikel in irgendeinem Mediending und fand, das war ganz eindrücklich, wie ich das da erklärt hatte mit einfachen Worten. Und dann habe ich das meiner Tochter gesagt, guck mal hier, was dein Vater da in der Zeitung gemacht hat, war ganz stolz. Guckt sie jetzt an, liest es durch, sagt, ich verstehe kein Wort. was du da erzählt hast. Es ist eben, ja, ich hoffe, es ist heute gelungen, also es ist eigentlich mein Eindruck, ja, dass wir die Dinge vielleicht so auch sagen wir mal, formuliert haben, dass es irgendwie präzise genug war, ja, für Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja. Das wäre die große Hoffnung, weil es wird ja manchmal schnell komplex. Aber es ist ein extrem spannendes Thema und für unsere Volkswirtschaft, glaube ich, krass wichtig, ja, dass wir uns da in die richtige Richtung bewegen.
Ja, bin ich bei dir. Henning sagt vielen Dank. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg mit eurer Genossenschaft, mit allem, was
Vielen Dank.
dazugehört, mit vollen Stadien und was
Ja.
man da so erleben darf. Und ja, danke für heute.
Ja, vielen, vielen Dank, Klaus. Alles Gute für dich.
Danke.
Ich freue mich, dass du auch bei dieser Folge von Energie im Wandel dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung bei deinem Podcast-Player. Und wenn du mir davon einen Screenshot schickst, dann erhältst du eine digitale Version von meinem neuen Buch. Bis zum nächsten Mal bei Energie im Wandel.